Wir halten Sie auf dem Laufenden, was die weltweite Occupy-Bewegung angeht. Das haben wir hier mal in der Webshow gesagt, Martina Schulte, stimmt's?
Ja, und dieses Versprechen, das wollen wir heute auch einlösen, Utz.
Und du hast einen Song deshalb mitgebracht.
Ja, und zwar Massive Attack. Die haben diese Woche zusammen mit Radiohead ein Solidaritätskonzert für Occupy London gegeben. Und die haben ein paar Mixe als offiziellen Soundtrack zur Verfügung gestellt. Und der erste Track, das ist ein alter, ganz, ganz alter deutscher Bekannter, nämlich Vivi Bach und Dietmar Schönherrs alter Beat, Krautrock, Anarcho-Klassiker, Molotow-Cocktail-Party.
Cocktail-Party, Cocktail-Party und bring eine Tüte Dynamit mit.
Denn zu Molotow-Cocktail-Party, Cocktail-Party, Cocktail-Party bringt man statt Blumendynamit mit.
Anarchisten und Faschisten, Monopolkapitalisten
sind gebeten,
zur Molotow-Cocktail-Party, Cocktail-Party, Cocktail-Party und bring ne Tüte Dynamit mit.
Denn zu Molotow-Cocktail-Party.
Wie steht es um die Occupy-Bewegung? Das ist das Thema unserer Webshow. Bei mir im Studio ist immer noch Martina Schulte und wir lauschen einem Remix von Molotow-Cocktail-Party, gemixt von Massive Attack. Da gab es ein Konzert, ne? Massive Attack und Radiohead zusammen für die Occupy-Bewegung London. Und die haben sich damit eingereiht in eine Reihe von prominenten Occupy Wall Street Supportern. Linke Ikonen wie Naomi Klein oder Michael Moore unterstützen die Bewegung genauso wie der wirtschaftsliberale Nobelpreisträger Paul Krugman, der sagt, Occupy Wall Street habe die Art und Weise verändert, wie in Washington über Politik verhandelt werde. Occupy Wall Street habe die Aufmerksamkeit Washingtons und des ganzen Landes von der Schuldendebatte auf das Problem der Arbeitslosigkeit gelenkt. Während die Berichte aus den Camps seltener werden, viele sind mittlerweile von der Polizei geräumt, stellen wir heute die Frage, was von Occupy Wall Street bleibt und ob die Bewegung ihr Zenit überschritten hat. Martina, welche Einschätzungen liefert uns denn das Netz dazu?
Also viele Blogs, aber auch eben die Online-Ausgaben klassischer Medien weltweit haben sich in den letzten Wochen mit genau diesen Fragen beschäftigt. Und möchte mal anfangen mit den drei großen Online-Titeln aus New York, jener Stadt also, in der die Bewegung mit der Besetzung des Zuccotti Parks ihren Anfang nahm. Der erste Post ist aus der New York Times Online und es geht darin um die Berichterstattung zum Wahlkampfauftakt von Präsident Obama. Dann gibt uns der Autor einen ersten Hinweis auf die Auswirkungen der Bewegung auf die Politik in den USA. Der Autor notiert hier nämlich, der Präsident habe sich bei seinem ersten Wahlkampfauftritt in der amerikanischen Provinz genau jener populistischen Sprache bedient, die sich durch die Occupy-Bewegung verbreitet habe.
Das ist wohl eher nicht als Kompliment zu verstehen, aber es zeigt auch, dass die Botschaft in Washington angekommen ist. Was sagen denn andere New Yorker Medien?
Der New Yorker und das New York Magazine, die haben beide gerade lange Stücke über Occupy Wall Street auf ihren Webseiten. Beide Magazine sind der Meinung, dass die Hochzeiten von Occupy Wall Street erst noch kommen. Der New Yorker rekapituliert in einem langen Feature die Ursprünge von Occupy Wall Street um den Aktivisten der ersten Stunde, den Adbuster-Herausgeber Kalle Lawson. Die machen sich aber auch Gedanken über die Zukunft der Bewegung. Und der New Yorker meint jetzt, die Bewegung habe nach einer ersten Phase in den Camps nun ihr Epizentrum verlagert und werde an anderer Stelle modifiziert hervortreten. Zitat: Over the coming weeks and months, as other occupations become more prominent, others will slowly become irrelevant. Und eine Stelle, an der jetzt gerade etwas passiert im Netz, die habe ich jetzt mal aufgerufen. Und da hören Sie und schauen wir jetzt hier im Studio, Sie können es leider nicht sehen, mal rein. Also was wir hier sehen, ist ein Haus in East New York. Und was wir im Hintergrund hören, das sind die ersten Aktionen von Occupy Our Homes. Occupy Wall Street hat nämlich jetzt zum Besetzen von zwangsvollstreckten Häusern aufgerufen, die im Besitz der Banken sind und seit der ersten Finanzkrise leer stehen. Und eine obdachlose Familie hat sich da mit Unterstützung der Occupy-Bewegung und anderer Aktivisten ein leerstehendes Haus Ja, gegriffen.
Mit großem Tamtam reoccupied.
Ja, und mit Unterstützung der ganzen Nachbarschaft. Und ja, wenn man die Bilder anschaut, dann ist es eigentlich so eine Art Besetzungsparty.
Ja, stimmt. Kommen wir zum New York Magazine. Was schreiben die?
Das New York Magazine, das hat die Occupy-Geschichte auch auf dem Print-Titel und die prophezeien Ähnliches wie der New Yorker, nämlich dass die Bewegung nur ihren Schwerpunkt verlagert hat und in immer neuen Formen weiter existieren wird. Zunächst aber zieht der Autor John Haleman mal Bilanz. Und vielleicht gucken wir erstmal auf die Victory-Seite der Bewegung. Da haben wir erstmal so als Pluspunkt Spreading from New York to more than 900 cities worldwide. Also das ist ja schon mal ein Erfolg. Dann die Erfindung der Slogans We are the 99% und dieser Gedanke, den du auch gerade erwähnt hast, den Paul Krugman da auch geäußert hat, injecting into the national conversation the topic of income inequality. Auf der Minusseite verbucht das New York Magazine, dass die weniger appetitlichen Details der Bewegung die Rechte mit scharfer Munition versorgt haben. Stichworte Death, Drugs, Disease zusammen mit den zum Teil wirren politischen Vorstellungen von einzelnen Aktivisten. Außerdem notiert das Magazin, habe die Bewegung zuletzt unter einem gewissen Stillstand gelitten. Die Räumung des Zuccotti-Parks bedeutete, so Haleman, in der öffentlichen Wahrnehmung das Ende von Occupy Wall Street.
Also Sie sehen die Bewegung dann eher tatsächlich auch am Ende?
Also der Autor hält es nicht für ausgeschlossen, dass es der Anfang vom Ende war, aber die Initiatoren von Occupy Wall Street zeigen sich in seinem Stück überzeugt, dass dem nicht so ist. Ich zitiere mal. What they believe instead is that after a brief period of retrenchment, the protests will be back even bigger and with the Vanagons in the spring, when, with the unfurling of the presidential election, the whole world will be watching. Among Occupy's organizers, there's a vivid talk about occupying both the Democratic and Republican conventions, about occupying the National Mall in Washington, D.C., about, in effect, transforming 2012 into 1968 Redux.
Okay, 68, 2012, das sind nicht unambitionierte Pläne, kann man sagen.
Ja, es ist wirklich interessant, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal anschaut, wie die wichtigen Figuren der Bewegung die Situation selber einschätzen. Da kommen wir zu einem Post von David Graeber bei Adbuster. Adbusters, das ist ja, wie wir schon in unserer ersten Occupy Wall Street Webshow erklärt haben, dieses kanadische Online-Counter-Culture-Magazin, das sich Occupy Wall Street ausgedacht hat, beziehungsweise diese ganze Bewegung initiiert hat. Und David Graeber, seines Zeichens Professor und anarchischer Aktivist, der eben mitgeholfen hat, Occupy Wall Street in New York zu organisieren, der zieht da auf den Seiten von Adbusters einen ganz, ganz großen Vergleich. The French Revolution might have appeared to only take place in one country, but really it quickly transformed the entire North Atlantic world so profoundly that a mere 20 years later, ideas that had previously been considered lunatic fringe had been propelled so deeply into common sense that even the stodgiest conservative had to at least pay lip service to them. Und das sind eben die Ideen, ja, dass sozialer Wandel gut ist, dass Regierungen sozialen Wandel managen können und dass Regierungen ihre Legitimität von einer Entität namens Volk beziehen. Und zu dem gehören wir ja auch, Lutz.
Die Ideale der französischen Revolution werden auch angesprochen, wobei es bei Occupy ja so ist, da denen wird ja immer gesagt, sie haben solche Ideale nicht. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, hinter denen man sich jetzt versammeln könnte. Was könnte man denn noch erwarten von Occupy-Seite?
Also es ist halt eben so, dass man einiges noch von ihnen erwarten kann, aber dass natürlich auch die Kritik an denen jetzt nicht aufgehört hat. Also das, was du gerade angesprochen hast, dieser Vorwurf, dass es eigentlich überhaupt gar nichts gibt, für das sie stehen, das formuliert Peter Nowak für das Blog Das Dossier. Er schreibt hier nämlich, die Erfahrung, gemeinsam für soziale Forderungen zu kämpfen, fehlt heute immer mehr Menschen. Darin liegt auch der Grund für die Attraktivität der Occupy-Bewegung. So vereinzelt, wie sie oft in ihren Jobs In den Arbeitsagenturen und in ihrem Alltag agieren, zelebrieren sich die jungen Menschen auch in ihrer Rolle als Protestler. In der Occupy-Bewegung geht es gerade nicht darum, gemeinsame Interessen zu formulieren und eine Durchsetzungsmacht zu entwickeln. Die Camper und Besetzer gerieren sich vielmehr als protestierende Ich-AG, die ganz individuell ihre Befindlichkeiten ausdrücken möchte.
Wo steht die Occupy-Bewegung? Was ist da noch zu erwarten? Martina Schulte präsentierte uns in der Webshow einige Einschätzungen aus dem Internet. Vielen Dank, Martina.